Hallo, wolltet ihr immer schon mal wissen, wie Top-Brands wie zum Beispiel Chefkoch, Parship oder auch Tchibo mit dem Thema Wachstum umgehen und wie sie das in der täglichen Arbeit umsetzen? Dann bleibt jetzt bitte dran, denn ich habe einen der ehemaligen Top-Manager und unternehmerischen Gestalter dieser Marken heute bei mir im Podcast. Und wer das ist und worum es da geht, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Lessons to Grow, der Sendung für Wachstum, Digital Growth und Leadership. Heute habe ich bei mir den Martin Meister, der, wie gesagt, heute, das sagst du ja bestimmt noch, Martin, im Interim-Management-Bereich unterwegs ist, aber einiges an sehr, sehr interessanten Erfahrungen zum Thema Wachstum bei Brands wie Chefkoch, Parship, Tchibo und auch Bertelsmann bringt heute hier in unsere Sendung und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Hallo Martin, grüß dich.
Hallo Armin, freut mich, dass ich heute hier sein kann.
Freut mich sehr. Martin, magst du bitte am Anfang vielleicht so ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang erzählen?
Ja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Also von Haus aus bin ich Diplomkaufmann mit dem Schwerpunkt Marketing und IT. Habe mein Studium finanziert über Tätigkeiten als Programmierer damals. So sind wir uns ja auch begegnet bei einem Praktikum bei damals noch Nixdorf als Werkstudent. Das war das, was ich im Wesentlichen gemacht habe. Ich habe danach, nach dem Studium, angefangen bei Bertelsmann in der zentralen Informationsverarbeitung, habe dort als Systementwickler gearbeitet, habe ein bisschen reingehört in Podcast, wie du deine Karriere als Systementwickler betrachtest und da würde mich dem ungefähr anschließen können. Bin dann relativ schnell in das Thema Projektmanagement reingekommen, was für mich deutlich spannender war, was auch sehr meinen Neigungen entsprochen hat, IT-Projekte unter großem Termindruck fertigzustellen. Damals gab es solche Sachen wie Jahr 2000 Umstellung, Euro-Einführung, wo es im Grunde darum ging, die Projekte müssen fertig sein. Weil da gibt es keine Ausweichzeiten. Das hat mich auch sehr geprägt in meiner Art, auf Projekte zu gucken. Dann bin ich irgendwann mal in das Thema Online-E-Commerce eingestiegen, habe mitgeholfen, eins der ersten Online-Reisebüros aufzubauen, als Online-Reisen buchen noch was sehr Abenteuerliches war. Wir haben damals die ersten Last-Minute-Reisen, die wir verkauft haben, haben wir ohne Hotelbilder verkauft. Das ist heute undenkbar.
Es muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, oder? Kann das sein?
99 hat das irgendwie angefangen.
Ja, damals kam eDreams raus. Die waren so mit bei den ersten. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Ich glaube, die gibt es sogar noch.
Kann ich dir jetzt gerade auch nicht sagen. Das Unternehmen, was ich damals aufgebaut habe, gibt es nicht mehr. Das kann ich sicher sagen. Das ist tatsächlich, nachdem ich rausgegangen bin, auch relativ schnell vom Markt verschwunden. Dann hast du ja schon gesagt, kamen Stationen wie Parship, Tchibo im Bereich E-Commerce, die Gesamtverantwortung für E-Commerce bei Tchibo. Dann Chefkoch und ja, vor ein paar Jahren habe ich mich entschieden, im Bereich Interim Management zu arbeiten. Das hatte etwas damit zu tun, das mich ein bisschen verfolgt hat, dass wenn ich in ein Unternehmen reingekommen bin, ich als erstes mal eine sehr marode IT vorgefunden habe, deren Zustand auch durchaus existenzbedrohend für die Unternehmen war, in die ich da reingekommen bin.
Interessant, ne?
Und es immer so war, dass das mein erster Job war, das irgendwie aufzuräumen und damit auch wieder Wachstum zu ermöglichen. Und ich diese Projekte wirklich auch heiß und innig geliebt habe. Also mir hat das Spaß gemacht, das habe ich einfach gemerkt, so in so Krisensituationen, wo es wirklich irgendwie schwierig ist zu arbeiten. War interessant. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, wenn das denn mal läuft und man nach 3 bis 5 Jahren die nächste Transformation anstoßen will, ist das viel schwieriger, das zu tun und dafür die Überzeugung zu kriegen, weil wir Menschen, glaube ich, so ein bisschen das Problem haben, dass es uns schwerfällt, eine Dringlichkeit zu empfinden für Dinge, die in 3 Jahren passieren. Oder Entwicklungen, die noch irgendwie 3 Jahre Zeit haben. Und davon Investoren, Shareholder zu überzeugen, hat sich für mich immer als sehr schwierig irgendwie erwiesen. Und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich mich doch mit dem, was ich gut kann, selbstständig, nämlich, ich sag mal, nicht so gut funktionierende IT-Situation und nicht so gut funktionierende Entwicklungsprozesse von digitalen Produkten zu reparieren und wieder aufzugleisen.
Ja, sehr spannend. Da gibt es jetzt schon zwei Punkte, wo ich ganz gerne einhaken würde, Martin. Der erste ist Bertelsmann. Ich weiß, dass Bertelsmann 80er, 90er Jahre wirklich im Markt einen super Ruf hatte für das Thema Personalmanagement, Leadership und so weiter. Und da du gerade in der Zeit da warst, würde mich mal interessieren, ohne jetzt irgendwie vielleicht, soll ich mal sagen, Dinge zu sagen, die man so nicht sagt. Aber ich kann mich erinnern, Bertelsmann war damals so eine Art Vorzeigefirma in Deutschland. Gerade in diesem Bereich. Also was so international HP war, ja, the HP Way, so wirkte auf mich zu damaligen Zeiten auch immer Bertelsmann. War übrigens auch mal in schönen Gütersloh beim Vorstellungsgespräch, ist aber da nichts geworden. Irgendwie haben die wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht nach Gütersloh passe. Ich weiß es nicht genau, woran es lag. Aber es ist nichts geworden. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie du das erlebt hast, gerade diesen Bertelsmann-Weg in diesem Umfeld?
Ist natürlich schon eine Weile her, dass ich da war.
Ja, ja,
Ja,
ja.
tatsächlich gibt es was ganz Interessantes, was mich auch geprägt hat. Das eine muss man wirklich sagen, ich habe unheimlich viel von den Leuten um mich herum gelernt. Und ich glaube, das ist ein Fundament, von dem ich immer noch zehre. Dass es wirklich hochkarätige Menschen um mich herum gab mit ganz vielen Talenten, also Projektmanagement, Moderation, Führungsgeschichten, einfach durch Erleben, also wie wird geführt. Das war schon sehr gut, wobei das im Detail natürlich auch immer ein bisschen anders ist, als dass es sich in der Hochglanzbroschüre lebt. Aber es gab zumindest diesen Anspruch, Führung zu leben. Und eine Geschichte, die ich immer sehr, sehr gut fand, als Anspruch, auch wenn sie nicht immer irgendwie in der Realität stattgefunden hat, so ist das nun mal in so großen Konstrukten, ist zu sagen, also man überträgt Menschen schwierige Aufgaben. Also von Anfang an kriegt man dort wirklich knackige Dinge auf den Tisch. Und dann tut man aber auch alles dafür, dass diese Menschen, denen man das übertragen hat, in der Lage sind, diesen Auftrag erfolgreich umzusetzen. Und das als Entwicklungsprinzip fand ich spannend, das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich da sehr mitgenommen habe, für mich auch. Auch wie ich mit Leuten umgehe, dann später, das hat das schon irgendwie geprägt, zu sagen, man traut Leuten etwas zu, man setzt sie auf schwierige Themen, aber man ist auch da für sie und hilft ihnen dabei, wenn es irgendwie brenzlig wird. Das trifft natürlich auf diese Krisensituation, die ich beschrieben habe, in die ich reinkomme, diese sehr kniffligen IT-Projekte immer zu. Du brauchst einfach. Also solche Projekte kriegt man nicht erfolgreich hin, die kriege ich nicht alleine erfolgreich hin, sondern die kriege ich natürlich nur erfolgreich hin, weil ich einen Haufen guter Leute in so einem Team irgendwie habe, die bereit sind, eine Menge dort zu investieren und denen man eben auch entsprechend hilft. Das ist vielleicht so das Magischste. Und natürlich hatten die hochinteressante Führungskräfte-Meetings, wo darüber reflektiert wurde. Und das sind Dinge, die mir schon durchaus ausgeholfen haben.
Ja, also so ein bisschen abschauen, ne? Ein bisschen abgucken.
Ja, also tatsächlich, man lernt am besten, das würde ich heute auch so sagen, man lernt am besten von den Menschen um sich rum.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so.
Das war wichtig, dass ich das am Anfang meiner Karriere hatte, das würde ich so sagen.
Ja, klar. Das ist so eine Thematik, die ich auch früher mal gelernt habe, dass man immer schauen soll, dass man sich ein bisschen. Das ist wie beim Sport, ne? Wenn du immer mit jemand spielst, der schlechter ist als du, dann kommst du nicht weiter. Du musst immer mit jemand Tennis spielen, der ein bisschen besser ist als du, ne? Egal welche Sportart jetzt ist, ne? Damit irgendwie. Aber es muss natürlich auch jemand da sein, der da ist, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird, der dir mal den einen oder anderen Tipp geben kann. Also das sehe ich an und für sich zu 100% genauso. Wenn du dann jetzt nochmal zurückblickst, und wir mal in das Thema, du bist ja sehr stark in den Transformationen unterwegs. Wenn wir jetzt mal das Thema Wachstum nehmen, ja, Unternehmenswachstum, weil das ist ja etwas, was gerade bei den Online-Marken, also Parship ist ja ein Paradebeispiel, Chefkoch denke ich auch, ja, da wird auch Wachstum sehr, sehr stark im Vordergrund gestanden haben. Tchibo ist vielleicht ein Ticken anders, weil irgendwie ein großer Mittelständler dahinter steht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das irgendwie ein bisschen, wie sich das vielleicht gestaltet hat in den einzelnen Beispielen und vor allen Dingen auf welche Herausforderungen du da so getroffen ist. Insbesondere, weil du ja gesagt hast, an und für sich musstest du da erstmal aufräumen, wenn ich richtig verstanden habe.
Ich glaube, auf recht unterschiedliche Weise. Also bei Parship war halt lange Zeit sehr erfolgreich. Man kann ja
Auch schon
sagen,
als du, auch schon als du, und dann kamst du, oder wie?
und dann kam ich, genau. Ja, sie hatten eigentlich alle so das Problem, dass eine IT da war, die nicht mehr gewährleistet hat, dass sozusagen Innovationen an den Start kommen. Und so ein digitales Unternehmen lebt ja davon, Wachstum zu erzeugen, indem neue Dinge in einer Software ermöglicht werden, neue Nutzwerte geschaffen werden, für die man dann nach Möglichkeit auch irgendwie mehr Geld vom Kunden verlangen darf und kann, der das dann auch bereit ist, irgendwie zu zahlen. Und das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn du eine IT hast, die diese Veränderungsmöglichkeiten nicht hergibt. Dann kommst du irgendwann mal an Grenzen. Und das kann sehr schnell zum existenziellen Thema werden, das irgendwie zu machen. Und die Situationen waren unterschiedlich. Tatsächlich, bei Tchibo war das Wachstum im E-Commerce, was wir dann mit der neuen Software hingelegt haben, schon sehr, sehr gut. Bei Parship war tatsächlich die Situation, und das ist auch eine Herausforderung für digitale Unternehmen insgesamt, recht häufig. Irgendwann wächst die Anzahl der Kunden nicht mehr. Also wenn man sich so einen Single-Markt irgendwie überlegt, dann ist ja klar, irgendwann sind alle Singles in allen möglichen, die irgendeine Internet-Affinität haben, sind dann irgendwie mal in allen Single-Börsen irgendwie verteilt.
Irgendwann mal erreicht auch, ne? Und
Ja.
wenn man
Und
sich
dann wächst du.
die mal, ja klar.
Und gerade bei so einem, es gibt ja so Modelle, wenn die Leistung erfolgt ist, dann erfindet sozusagen, endet die Geschäftsbeziehung schon irgendwie. Und die Herausforderung, vor der viele digitale Unternehmen stehen, ist eben dann auch den Umsatz pro Kunde zu steigern und den Wert pro Kunde zu steigern. Das geht bei manchen Geschäftsmodellen leichter, bei anderen schwieriger. Bei Tchibo haben wir uns beispielsweise damals angeguckt, also auch die Frage, wie erstellt man Wachstum in einem ja schon relativ großen, also die kam ja schon von mehreren 100 Millionen € Umsatz. Damals, wie erstellt man das und wie erstellt man das profitabel? Und auch das war ja so ein früher, also den Fehler habe ich tatsächlich bei Reisen auch gemacht, das immer über den Preis zu versuchen. Das ist aber ein Irrpfad auf Dauer, weil du natürlich auf die Art nie profitabel wirst. Also Schnäppchenjäger abzugreifen bedeutet eben auch, dass du die Opportunisten in deinen Laden irgendwie holst. Und am Ende des Tages sind das Menschen, die beim nächsten Schnäppchen woanders hingehen.
Genau, die Loyalität ist gering, ne?
Und man konnte bei Tchibo hatten wir dann ein Modell entwickelt, wo wir sehr gut sehen konnten, welche Kunden schon viel und häufig bestellen. Also wir haben die nach Intensität und Häufigkeit, sind ja wahrscheinlich Modelle, die du auch kennst, dann strukturiert und haben sehr schnell festgelegt, dass wir mit denen wachsen wollen, die schon sehr viel Umsatz, also die schon hohe Intensität und große Warenkörbe haben. Das wurde anfangs mit etwas Skepsis betrachtet, hat aber super funktioniert. Das wird vermutlich auch irgendwann mal an die Decke stoßen und du musst natürlich gucken, dass neue Kunden in das System reinkommen. Das ist der teure Teil. Aber du kannst auf die Art natürlich mit deinen Bestandskunden erstmal Wachstum erzielen und profitables Wachstum erzielen. Und das ist das, was wir im Grunde gemacht haben, nachdem wir dann in der Lage waren, mit der neuen Software unser Geschäft zu steuern.
Gut, also da haben wir erstmal Tchibo. Ist ja ein klassischer E-Shop, sag ich mal, ne? Also sehr, sehr klassisch E-Commerce. Man kann online was kaufen, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und da sagst du, schauen, dass man wirklich guckt, priorisiert nach Customer Lifetime Value, wie man so schön sagt, oder beziehungsweise auch Auftragsvolumen, Warenkörbe. Und da dann auch, wenn ich das richtig verstehe, gezielt auch seine Werbeaktivitäten hinlenkt, ne? Also dass man die ganz gezielt entsprechend nurtured sozusagen.
Ja, wobei du als E-Commerce-Verantwortlicher da von einer Geschichte profitierst, das habe ich auch dramatisch gelernt. Tchibo ist einfach eine extrem eingeführte Marke, der die Menschen vertrauen. Das heißt, ich musste mich nicht damit beschäftigen, noch eine Marke aufzubauen, was ja für viele digitale Startups erstmal ein Riesenthema ist, was mit erheblichen Investitionen verbunden ist und wovor auch viele dann irgendwie entsprechend zurückschauen, sondern diese Marke war schon da. Und das ist so, dass ich mich tatsächlich auf das mit meinen Leuten mich auf das ganze Thema operatives Marketing konzentrieren konnte, wo es ja auch ein hervorragendes Team hatte. Also Tchibo ist ja jetzt auch ein Player, der irgendwie gute Leute anzieht. Und das waren schon Leute, die sehr hochkarätig waren, darin solche Modelle zu rechnen.
Ja, klar. Und musst natürlich auch aufpassen, dass du online nicht gegen den Markenkern agierst, ne? Der sollte
Nee,
ja auch.
das war ein ganz spannendes Thema. Tatsächlich gab es immer die Neigung, auch von meinen Kollegen und Mitarbeitern im Internet mit Streichpreisen zu arbeiten. Das geht aber gegen das Geschäftsmodell, weil du hast zwar in dem Sinne recht zu sagen, das ist ja ein ganz normal E-Commerce, aber das Geschäftsmodell von Tchibo ist ja relativ ungewöhnlich. Nämlich zu sagen, jede Woche bringe ich ein neues Sortiment an den Start. Ich habe sozusagen keinen Plankauf, sondern ich habe einen Inspirationskauf. Und das Ganze funktioniert darüber, dass diese Ware auch ausverkauft sein könnte. Wenn ich jetzt nach 2 Wochen anfange, Sachen, die nicht funktionieren, mit Streichpreisen zu versehen, dann werden die Leute anwarten, auf diese Streichpreise zu warten und das anfangen. Und damit macht man sich im Grunde sein Geschäftsmodell kaputt.
Ich sage, ich habe nur, das machen ja auch viele Streichpreise, ne? Wie ist es eigentlich mit den Streichpreisen? Das ist nur ein Trick, ne? Also der Preis, der durchgestrichen ist, das ist nicht der originale Preis.
Also
Kann
bei
ich
Tchibo
mir
war
nicht
es noch.
vorstellen, weil es gibt, ich krieg teilweise Werbung oder auch Kataloge ins Haus, dass jedes Produkt ist mit dem Streichpreis versehen. Das
Also
kann
man
doch
muss.
eigentlich nicht sein, sage ich mir, oder?
Also, wie das bei den Katalogen ist, die du ins Haus kriegst, kann ich natürlich nur eingeschränkt dir sagen.
Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Also
Ne?
handelt sich wirklich um, sag ich mal, nennen wir es mal im weitesten Sinne Genussmittel.
Ja, ich würd als Anbieter immer vorsichtig sein mit dem Thema Streichpreise, weil du generierst Opportunismus. Das ist ganz einfach so. Und bei Tchibo gab es zwei Sales-Phasen im Jahr. Da wurden dann tatsächlich die Restanten für deutlich unter dem normalen Preis rausgegeben. Das war dann aber echt. Also da war wirklich
Wann war das immer?
zweimal im Jahr, ich glaube Sommer und Winter.
Hm.
So gab es einmal sozusagen den Räumungsverkauf, weil das Restantenthema ist dann natürlich für so ein Unternehmen wie Tchibo ein riesiges.
Ja.
Zu sagen, was machst du eigentlich mit dem Zeugs, was irgendwie dann nicht verkauft wird, ne? Wenn du so ein Dauersortiment hast und dann wirst du deine Unterhemden schon irgendwann verkaufen im Laufe der Zeit.
Ja, ja,
Ja,
ja.
wenn du natürlich so ein Phasensortiment hast, ist das nicht ganz so einfach.
Also wie Badehosen oder sowas.
Ja, also da musst du halt sehr, sehr genau steuern. Da hat Tchibo auch einen wahnsinnig professionellen Prozess gehabt. Das fand ich schon total beeindruckend. Also dieses ganze Thema Einkauf, Warensteuerung, Preisfestlegung war wirklich beeindruckend. Das habe ich auch sozusagen nur übernommen in meinem Geschäft und nicht geprägt, sondern das war sozusagen da und konnten wir im E-Commerce aber dann genauso nutzen.
Ja,
Und das ist dann
okay, verstehe. Also hier Produkte, goldene Regel im E-Commerce-Umfeld, natürlich Produkte bewerben, aber sich auf die Kunden konzentrieren, die wirklich treu sind und auch viel kaufen und die nicht preissensitiv unterwegs sind, keine Schnäppchenjäger. Gehen wir mal zum nächsten Businessmodell, Parship. Parship ist ja eine klassische, ist ja ein Membership-Modell sozusagen, ist ja so eine Art Matching-Ding, ne? Also es könnte jetzt auch eine, letztendlich könnte das auch eine Immobilienplattform sein, ne? Also einer ist Vermieter und der andere ist Mieter, man bringt irgendwie Leute zusammen. Wie läuft denn, was ist denn da anders, wenn man Wachstum generieren will, im Vergleich zu einem klassischen E-Commerce-Shop?
Naja, du hast die Herausforderung, und ich glaube, das ist auch nach wie vor eine von Parship, dass die Leute, die reinkommen, ja zwangsläufig irgendwann wieder rauskommen. Rausgehen. Und zwar eigentlich auf dem Höhepunkt der Geschäftsbeziehung. Also du
Ja.
hast deinem Kunden einen Partner vermittelt, was ja eine Riesenleistung ist. Ich war damals auch sehr beeindruckt bei Parship davon, dass die Flure immer voll hingen von Paaren, die ihre Bilder geschickt hatten. Und Parship höchst dankbar waren, dass sie ihren Lebenspartner gefunden haben. So, aber in dem Moment
Bessere Werbung gibt es nicht, ne?
nee, aber in dem Moment endet auf der anderen Seite die Geschäftsbeziehung. So,
Das
und das
stimmt.
ist, glaube ich, eine Herausforderung, die Tchibo sehr hatte. Es gibt halt die Abo-Modelle, die natürlich auch immer mit gewissen Schwierigkeiten irgendwie verbunden sind. Je nachdem, wie man das auch gestaltet, welche Kündigungsoptionen und Möglichkeiten dort drin sind, kann
Das
das
heißt, du musst
eben.
dafür immer wieder versorgen, dass neuer Nachschub kommt. Du bist sehr, sehr viel mehr abhängig vom Neukundengeschäft als bei so etwas wie im klassischen E-Commerce-Shop, wo man das Produkt immer wieder kaufen kann. Insbesondere Konsumgüter, ne?
Ja. Und ich denke, so eine der strategischen Herausforderungen für so ein Geschäft ist immer zu gucken, welche Leistung kann ich eigentlich noch anbieten? Und da gibt's ja ein anderes Beispiel, wo das eben hervorragend gelingt, auf dem wir beide auch unterwegs sind. Das ist LinkedIn.
Ja.
Die eigentlich ganz simpel also damals ja noch eigentlich war der erste OpenBC, Open Business Club, die sich dann Xing genannt haben, dann kam LinkedIn dazu und im Grunde war es erstmal digitales Visitenkarten austauschen.
Ja, genau.
Und man hat irgendwie gar nichts bezahlt, dann konnte man irgendwie mal 9 € im Monat bezahlen für bestimmte Leistungen. Und mittlerweile gibt es Menschen, die deutlich mehr als 1.000 € auf LinkedIn lassen im Jahr, um sozusagen die Leistung dort irgendwie abzugreifen, weil diese Transaktionsmöglichkeiten dort immer weiterentwickelt worden sind und offensichtlich diese Transaktionsmöglichkeiten ja von Kunden und Usern auch als nutzwertig empfunden werden.
Ja, klar. LinkedIn hatte ich ja auch mal bei meinem Social Friday, einen der Deutschlandchefs da, den Mark Nissen, der das Thema Learning bei denen macht. Und die haben sich ja auf diese drei Säulen kapriziert. Also einer ist das Thema Recruiting, also dass man Leute findet, dann Sales, ne? Also Werbung und so. Und das dritte ist Learning auch. Ja, und aufgrund der schieren Anzahl von Leuten, die da sind und auch da bleiben, ja, ist das natürlich, kann man eine riesige Reichweite dort generieren, ne?
Du hast natürlich noch zwei weitere Möglichkeiten zu wachsen, das Internationalisieren. Das
Ja.
ist aber irgendwann stößt das auch an seine Grenzen.
Ja.
Und das zweite ist halt kaufen, also mergen. Aus Parship ist irgendwann mal ganz zu Anfang Elite-Partner hervorgegangen als Spin-off. Das
Also disruptiv, ne?
ist dann wieder zurückgekauft worden. Und jetzt gibt es eine Parship-Gruppe mit, weiß nicht, mehreren Unternehmen, die dazu
Aber
gehören.
Elite gibt es schon noch als Elite ist ja irgendwie so ein bisschen dieser ja, High Level, irgendwie so für nur Akademiker und so, glaube ich, ne? Oder wie geht das da?
Ja, würde ich mal sagen, ist Marketing.
Ah, okay, alles klar. Ja, und dann gab es auch mal neu.de, die waren auch an jeder Bushaltestelle. Sind die irgendwie gekauft worden von Parship oder was ist da passiert?
Also
Ja.
was aus Neu.de geworden ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist
Und gut, prima. Also zweites Modell, was man sich natürlich auch überlegen könnte, dass man da so eine richtige, sag ich mal, so eine Beziehungsplattform auch draus macht, mit Beziehungsratgeber, Beziehungscommunities, was weiß ich, irgendwelche, ne, Selbsthilfegruppen, in Anführungszeichen, was weiß ich, das könnte man eigentlich, ja, weil du ja sagst, ne, ist wirklich richtig. Wenn der Grundzweck einer solchen Plattform passiert, ist ja genauso wie bei ImmoScout auch. Ja, wenn die Wohnung gekauft ist, ja, bin ich im Prinzip weg. Dann ich kann ja damit auch meine Anzeigen aufgeben und die bezahlen. Beziehungsweise ich glaube, ich kann auch als Suchender Bezahlmodelle in Anspruch nehmen und so weiter und so weiter. So, jetzt kommen wir zum dritten, was ich glaube, was wieder ein bisschen anders ist in Bezug Wachstum und wie ich dort Umsatz generiere. Das ist nämlich Chefkoch. Und da würde mich interessieren, wo du da jetzt die Wachstumsrouten siehst, sozusagen.
Ja, das ist vielleicht fast das schwerste Modell von den dreien. Insgesamt glaube ich, dass so Publishing-Modelle es ziemlich schwer haben in dem Markt. Zumal wir damals noch die Situation hatten, kurz nachdem ich reinkam, ist das Thema Mobile Shift, hat das Thema Mobile Shift stattgefunden. Was bedeutete, dass immer mehr von unserer Reichweite auf Handys stattfand und nicht mehr auf dem Bildschirm. Und da wir von Werbeschaltung lebten, kannst du dir vorstellen, dass dieser kleine Bildschirm eine ziemliche Herausforderung ist. Also es nervt ja schon, wenn du auf deinem Laptop-Bildschirm irgendwie Werbung kriegst. Wenn auf deinem Handy irgendwie Werbung kriegst, nervt noch mehr. Das heißt, wir haben erstmal eine Menge von profitabler Reichweite verloren und dann die nicht profitable Reichweite abgegeben und mussten relativ schnell Wege finden, zumindest einigermaßen Profit aus dieser Mobile-Geschichte zu generieren und auf der anderen Seite mit immer weniger Reichweite lernen, trotzdem um Umsatz zu wachsen, indem wir immer intelligentere Werbeformen gefunden haben. Aber es ist klar, dass dieses Modell an die Decke stößt. Dann hast du aber so zwei Herausforderungen. Wenn du, also die Alternative dazu ist ja, dass du von deinen Usern direkt Geld erzielst, indem du Paid Services, Paid Content oder ähnliche Dinge anbietest. Da waren wir etwas spät unterwegs, nach 14 Jahren. Es gibt ein koreanisches Pendant. Die haben relativ schnell an einer Stelle eine Bezahlgrenze eingebaut, nämlich bei den Bewertungen und bei den Kommentaren zu den Rezepten. Und damit haben die es geschafft, doch erhebliche Mengen an Leuten dazu zu bringen, einen kleinen monatlichen Betrag zu entrichten, um die Kommentare zu sehen und die Bewertung von Rezepten zu sehen.
Nicht schlecht. Und das hat funktioniert, ja?
Das hat bei denen wie blöd funktioniert. Wie gesagt, wenn wir das irgendwie im Jahr 2015 gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich einen Volksaufstand ausgelöst. Das wäre relativ schwierig gewesen. Und das ist tatsächlich eines der großen Herausforderungen, die uns auch damals nur teilweise geglückt sind, zu sagen, wie kriegst du das eigentlich konvertiert? Ich sehe das bei anderen Plattformen auch. Eine Plattform, die ich relativ häufig nutze, ist nebenan.de, wo man auch merkt, ja, die haben irgendwann mal auch das, nachdem sie von einem größeren Verlag gekauft worden sind, das Thema Publishing entdeckt. Das war natürlich erstmal ein Riesenhebel, so wie bei Chefkoch auch. Also die Gründer haben eigentlich damals erstmal ganz lange gekämpft um ein Geschäftsmodell.
Ja, klar.
Und waren dann, glaube ich, heilfroh, dass sie den Laden an Gruner verkaufen konnten, die halt mit diesem Publishing-Modell um die Ecke kamen und mit dieser Reichweite natürlich erstmal gigantisch, für den Moment gigantische Umsätze darauf gelenkt haben. Das ist aber ein Modell, was sehr schwer skaliert und was auch im Gegensatz steht dazu, was ganz schwer vereinbar ist damit, wenn du auf der anderen Seite das umbauen willst in ein Paid-Service, Paid-Content-Modell. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, die dasteht, wenn du dann noch den Druck hast, jedes Jahr steigende Gewinne und Umsätze zu zeigen, wird dieser Umbau nicht funktionieren.
Haben die denn da so eine Art Freemium-Modell auch? Ich nutze das immer so, dieses Chefkoch. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut. Aber mir ist da noch nie irgendwie in Anführungszeichen die Puste. Ich brauche es auch nicht jeden Tag. Aber meine Frau zum Beispiel, die nutzt das wirklich immer wieder und ist da hochzufrieden.
Also ich kann es dir nicht genau sagen. Ich bin jetzt
Du bist
seit
ja auch schon länger raus da, klar. Also ich meine, da kann man sich ja viele Sachen überlegen. Das, was du eben gesagt hast, wo war das in Japan oder wo haben das gemacht mit dem?
Ja, das ist irgendwie ein asiatisches Unternehmen,
Ja,
hat das irgendwie
okay.
gemacht.
Dann kannst du natürlich auch sagen, so und so viele Rezepte sind free, ne, pro Monat und dann wird es irgendwie also so eine Art Freemium-Modell da einführst, da ne, geht natürlich auch irgendwie. Dann das klassische Thema Werbung hast du noch als Einnahmequelle. Und dann vielleicht auch so, was mir gerade einfällt, sowas wie bei, wie heißt diese Plattform da, GetAnswer oder irgendwie so ähnlich, wo da lauter so Experten, egal, oder gibt es auch so eine Medizinerplattform, wo du irgendwelche Ärzte da online konsultieren kannst, weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt jetzt, dass man so, ne, also nach dem Motto, Mensch, mir brennt immer die Soße hier an, da muss ich mal mit einem wirklichen Experten oder Expertin sprechen, könnte man sich eventuell auch noch vorstellen, vielleicht, ne, so transaktionsbasiert, ne?
Ja, also man muss allerdings auch ehrlicherweise sagen, dass das sehr schwierig ist in Deutschland. Also so Wetterdienste, ne? Wetter Online und solche
Ja.
Unternehmen, die
Ja.
versuchen das ja auch mit irgendwie werbefrei für X Euro. Die landen dann bei Beträgen von 1,99 im Monat. Und ich glaube, das ist auch nicht so, dass sie alleine von diesen Abo-Beträgen mittlerweile irgendwie leben könnten. Und du hast halt immer das Thema, dass du damit auch deine Werbereichweite absenkst. Und wenn du deine Werbereichweite absenkst, bist du halt auch nicht so ein interessanter Partner für die Werbetreibenden und für die Werbekunden. Da bist du also in dieser Zwickmühle bist du drinne und aus der kommst du nach meinem Verständnis nur raus, wenn du tatsächlich sagst, ich baue das mal irgendwie so um, mit dem Risiko auch entsprechend dann über Reichweite und Reichweite zu verlieren. Damit erstmal Werbeerlöse zu verlieren. Und dieses Risiko muss erstmal jemand bereit sein zu gehen, damit das irgendwie entsprechend stattfindet. Und ich würde heute sagen, also wenn du sowas baust, musst du das eigentlich in die Bauphase von Anfang an irgendwie einplanen, weil der Umbau ist wahnsinnig schwierig.
Verstehe, verstehe. Jetzt bist du ja ein Turnaround-Man sozusagen, ne? Bist ja spezialisiert auf Turnarounds, Transformation, sage ich jetzt mal, auf Turnaround. Also Transformation muss ja nicht immer ein Turnaround sein, ne? Also Turnaround ist ja so eine Untermenge von einer Transformation, ne? Je näher man an die Notwendigkeit des Wandels kommt, desto mehr kann es zum Turnaround werden, das ist auch klar. Sind wir hier bei dem Thema, was du eben besprochen hat oder was du eben angesprochen hattest, ne? Dass man eigentlich Transformationen starten sollte, wenn man es eigentlich noch nicht muss. Sehr, sehr schwierig für den Menschen. Jetzt ist aber so, wenn man jetzt im Turnaround ist beispielsweise, kann man jetzt auch wiederum nicht sagen, ja, aber wachsen will ich auch nicht mehr. Ne? Auf der anderen Seite bin ich also auch aus eigener Erfahrung ein kompletter Gegner davon, irgendwie eine Firma durch Wachstum zu retten. Ne? Das halte ich für vergebene Liebesmühe, weil ich selber als Manager sehr, sehr oft erlebt habe, wie schwierig und wie eigentlich auch hoffnungslos das ist, zu versuchen, über Umsätze, steigende Umsätze, da irgendwie dann die Gewinne zu steigern, weil Umsätze kommen immer später, als man erwartet, immer weniger, als man erwartet und immer weniger profitabel, als man erwartet. Und je mehr der Druck steigt, desto schlechter werden diese drei Parameter. Deswegen würde ich mal interessieren, jetzt bist du natürlich da reingekommen und die haben mir nicht gesagt, ja, Martin, nee, mach mal hier die IT neu, aber eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist und wir wollen auch nicht wachsen und wir wollen auch nicht größer werden und besser werden. Wie verheiratet man idealerweise diese beiden Ansprüche aus deiner Erfahrung heraus?
Die Ansprüche, was
Also
zu
einerseits den Laden sozusagen in Ordnung zu bringen, also zumindest mal die, wie sagt man immer auf Englisch so schön, Stop the Bleeding ist ja eigentlich immer so der erste Schritt in so einer Transformation oder so einem Turnaround auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber trotzdem zu schauen, dass das Unternehmen zumindest ein Stück weit weiter wächst und sich weiterentwickelt, das meine ich. Also, dass das nicht stehen bleibt, also nicht so erstarrt, ja, in diesen ganzen Aktionen jetzt auf keinen Fall mehr Geld zu verlieren oder sich zu transformieren, sondern gleichzeitig auch operativ weiter funktioniert, das meine ich.
Also, ob man den Verlust von einem auf einen anderen Tag irgendwie, wie soll man sagen, stoppen kann, das wage ich in den meisten Fällen irgendwie zu bezweifeln, weil dazu brauchst du irgendwie schon eine Idee. Aber du kannst mal den Laden beruhigen. Also es gibt durchaus Situationen, wo ich hingekommen bin, da sind die Kunden weggerannt, da sind die Mitarbeiter weggerannt. Und das zeigt ja echte Auflösungserscheinungen. Und zunächst mal musst du das stoppen, dass auf allen Seiten wieder Vertrauen entsteht. Und dann brauchst eine gewisse Zeit, vernünftige Szenarien zu entwickeln. Indem du sagst, wie kann das eigentlich weitergehen? Hat dieses Unternehmen überhaupt eine Überlebenschance? Und meine Erfahrung ist damit zu sagen, du musst halt, es gibt nur dann eine Chance, also du hast vollkommen recht, überwachsende Umsätze ist ganz, ganz selten so. Zumal gerade solche Unternehmen es auch nur schaffen, sich Umsätze unprofitabel dazu zu kaufen. Das heißt, du maximierst eher, wenn du das über Wachstum versuchst, dann deine Verluste. Also musst du tatsächlich auch das mit einer gewissen Rigorosität Kosten runterkriegen und du musst den überlebensfähigen Teil finden. Und diesen überlebensfähigen Teil, und du musst das wirklich darauf fokussieren und konzentrieren und in aller Konsequenz. Das ist selten der erfreuliche Teil meiner Arbeit. Das muss man ganz klar sagen. Das finde ich auch immer sehr schwierig, aber es ist so, dass man, wenn man wirklich über Turnaround redet, wenn das Unternehmen schon so gefährdet ist, dass man sagt, das hat jetzt, zeigt sich in den operativen Zahlen, dann muss man wirklich sehr konsequent dahingehen zu sagen, das ist der Teil, der hat Zukunft, den kriege ich jetzt profitabel. Und den kriege ich auch so profitabel, dass er übermorgen auch noch profitabel ist und nicht in 3 Wochen sozusagen ich das gleiche Problem habe. Und diese Zeit muss man dann nutzen, eine Wachstumsstrategie zu entwickeln daraus. Und es kann natürlich sein, dass dieser zweite Schritt nicht funktioniert. Zu versuchen, das in einem Schritt zu machen, ich identifiziere diesen überlebensfähigen Teil. Und setzt da sofort ein Wachstum drauf, das halte ich für ganz selten machbar. Also ausgeschlossen ist nichts. Ich denke mal, der erste Schritt ist zu sagen, ich schäle diesen überlebensfähigen Teil, diesen zukunftsfähigen Teil raus und sorge dafür, dass der auch eine Überlebenschance hat. Stabilisiere das so, dass der mindestens mal 1 bis 2 Jahre Zeit hat, sich zu finden. Und in dieser Zeit muss ich die Wachstumsstrategie entwickeln. Natürlich ist es gut, wenn ich eine Wachstumsidee habe. Aber eine Idee ist noch keine echte Strategie, ne? Das ist so erstmal nur eine Idee.
Ja, klar. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ich habe das zu oft erlebt, dass man eigentlich waren Unternehmen oder auch Organisationen, in denen ich auch verantwortlich war, eigentlich waren die erstmal ein Sanierungsfall. Ne? Und du bist allerdings oft in den Konzernen in Strukturen drin, ne? wo du an und für sich eigentlich gar nicht anders kannst. Ne? Und wenn Headquarters irgendwie sagt, wachsen, 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 habe ich mir auch so oft Gedanken drüber gemacht. Ne? Hätte man das nicht anders machen können? Man hätte es anders machen können, aber dann man muss die Limiting Factors und die Umgebung muss man mit einberechnen. So, und wenn Headquarters sagt, wachsen, 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 dann kannst du so oft sagen, wie du willst. Nee, eigentlich muss ich schrumpfen. Dann ist das die, sag ich mal, ist jetzt oft die Quadratur des Kreises. Ne?
Also wichtig ist tatsächlich an der Stelle, wo du das gerade sagst, dass man hingeht und oder dass man es schafft, mit den Gesellschaftern in Diskussionen über Szenarien zu kommen. Und dass man diese Angebote auch hat, zu sagen, ihr habt hier drei Möglichkeiten. Also ihr könnt entweder irgendwie jetzt noch Geld nachschießen, ihr könnt an der Stelle das irgendwie klein machen oder ihr könnt so machen, oder ihr macht es irgendwie komplett dicht. So, diese Szenarien muss man einmal irgendwie aufbereiten und in die Diskussion gehen. Es ist auch nicht so leicht, immer da Konsens zwischen den Shareholdern herzustellen.
Ja, klar.
Das aber ganz wichtig. Und dann braucht man auch den zweiten Weg, den man braucht, ist, dass man klar machen muss, dieses Downsizing hat einen Preis. Ja, das ist eben auch nicht umsonst. Das, was man da irgendwie tut, wenn man als verantwortungsvolles Unternehmen weiter einen Ruf am Markt haben will, dann muss man das halt auch auf eine vernünftige Art irgendwie durchführen.
Ja, es hat, ja genau, hat nicht nur einen materiellen, sondern einen immateriellen Preis, ne? Und
Ja.
also, ja,
Und
klar.
natürlich auch eine Traumatisierung der Organisation. Das ist der andere Preis, den du dafür bezahlst. Wenn das nicht gut erklärt ist, was man da tut, wenn das nicht gut hergeleitet ist, was man da tut, dann wird es ganz schwer sein, eine Truppe zu finden, die da bleibt und das Vertrauen hat, dass das, was sie tut, noch irgendeine Zukunft hat.
Naja, klar.
Das muss, das ist also hoch, das muss sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und also mein Job, wenn ich da als Interim Manager reingehe, ist halt auch sehr schnell für Transparenz zu sorgen, sehr offen in die Diskussion zu gehen, was natürlich auch von vielen als Risiko empfunden wird, wenn ich das mache. Ich
Aber
sage aber auch immer, nicht transparent zu sein, hat eben auch ein sehr hohes Risiko,
genau.
nämlich das der Glaubwürdigkeit dessen, was du am Ende entscheidest. Und
Genau. Also das ist kann, würde ich total unterstützen, diese Sache. Ich habe da auch eine andere zu dem Thema. Ich habe ja eine Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob du hast ja gesagt, hast ein bisschen reingehört, die drei größten Fehler im Leadership. Und ein Fehler, den ich immer wieder beobachtet habe, war mangelnde Klarheit. Ja, also das war einfach nicht klar die Sachen auf den Tisch gelegt, ja, und irgendwie so drumherum geredet, und das bringt nichts. Ja, das ist ganz, ganz kurzfristig nur, da irgendwie wiegt sich dann eventuell die ganze Belegschaft in Sicherheit, bis dann der große Knall kommt. Also ich bin ein großer Freund davon, wirklich sehr, sehr im Kleinen wie im Großen, sehr, sehr große Klarheit oder Transparenz, wie du das auch nennst, an den Tag zu legen, weil du ansonsten wirklich nicht weiterkommst, ne, in der Führung von so einem Team und so einer Organisation. Sind wir, ja, bitte?
Wobei das ein schönes Beispiel dafür ist, dass Führung halt immer ein Ausloten ist und ein Ausbalancieren von unterschiedlichen Risiken. Also wie viel Transparenz gibst du da rein? Die ist ja auch belastend für die Leute. Alleine, wenn du denen sagst, ich führe jetzt hier so eine Diskussion mit den Gesellschaftern über diese und jene Szenarien, wem sagst du das alles? Darüber entsteht Belastung. Wenn das auf die Leute niederfällt wie der Blitz aus heiterem Himmel, nachher hast du aber auch ein Riesenproblem.
Ja,
Und das auszuloten ist eine der, also ich glaube, da gibt es auch keine Perfektion oder keine Methode, das schadensfrei irgendwie über die Bühne zu kriegen. Wie gesagt, ich gehe aber einen Weg von möglichst großer Transparenz, um sozusagen dieses Misstrauen, was sonst entsteht, zu vermeiden, weil du brauchst Vertrauen für das, was danach kommt. Ansonsten sagen die Leute, ja, in 6 Monaten kommt der nächste Schritt.
Das ist genau der Punkt, und da sind wir ja beim Thema Kommunikation auch. Und bei Kommunikation kannst du eigentlich nie was richtig machen. Egal wie du es machst, ist es falsch oder richtig oder eine Mischung daraus. Ich glaube, man muss einfach lernen, dann auch als Leader auch mit den negativen teilen, zu leben einfach und zu sagen, ja, das ist jetzt so und das muss ich jetzt einfach in Kauf nehmen. Also letztendlich ist es ein Abwägen und sagen, okay, was hat jetzt die meisten positiven Effekte und wo ist der optimale Mix, ja, zwischen Vor- und Nachteilen, ja, dieser Art der Entscheidung bzw. Kommunikation und auch Führung. Ja, super. Bei Thema Leadership sind wir nämlich, da wollte ich nämlich noch so in Richtung Zielgerade unseres Gesprächs, Martin, noch hin. Du hast ja große Führungserfahrung, viele, viele Jahre Führungserfahrung und auch in schwierigen Situationen. Denn ich meine, wenn alles läuft, sage ich mal, ist Führung vielleicht nicht einfach, aber einfacher. Ja, als in Krisensituationen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine Do's and Don'ts so generell mal zum Thema Führung, Menschenführung und vielleicht auch Unternehmensführung?
Beim ersten Don't muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Mhm. Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen beide, dass im Grunde Führungskräfte heute installiert werden. Batsch, da sind sie. Mhm. Und dann zumindest diejenigen, die sie installiert haben, eine gewisse Unfehlbarkeit erwarten. Und ich glaube, das erste Don't ist, dass man sich davon verleiten lässt, an diese eigene Unfehlbarkeit zu glauben und sie überhaupt nur in Erwägung zieht. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen und immer wieder zu sagen, dass man in dieser Aufgabe hier steht, in dem, was man dort tut, dass man sie nicht alleine bewältigen kann und dass man nicht perfekt ist. Ja. Und dass man, wie alle Menschen, sich auf einer Entwicklungsreise befindet. Die halt auch dazu führen kann, dass es eine Situation gibt, in der man nicht sofort weiter weiß. Ja. Ich glaube, das ist so das eines der wichtigsten Dinge. Ja. Und das erste Du ist, aus meiner Sicht, anzuerkennen, dass Führung eine Aufgabe ist, die irgendwie mit Leben zu füllen ist. Ja. Als ich mit 33 meine erste Geschäftsführung übernommen habe, wusste ich das nicht, ehrlich gesagt. Ja, im Grunde ist es ein bisschen Glück, dass da nichts Schlimmes passiert ist, weil ich erst später verstanden habe, was ich da eigentlich getan habe. Aber zu sagen, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die man mit Leben füllen muss, die eine Systematik haben muss, die ich verstehen muss, ist, glaube ich, das zweite Du, was wichtig ist. Das andere, was man lernen muss, habe ich auch erst im Laufe der Zeit erfahren und immer besser verstanden, ist Vorleben, Vorleben, Vorleben.
Ja, klar.
Also das finde ich so, das wirklich zu lernen, Konsistenz. Also wir würden wahrscheinlich uns allen irgendwie gerne attestieren, dass wir total konsistent und konsequent in unserem Verhalten sind. Das sehen manche Menschen von außen anders.
Gelingt nicht immer, ne?
Deswegen ist es wichtig, sich dort auch Feedbacks einzuholen. Mhm. Seine Inkonsistenzen zu bemerken, seine Abweichung von dem eigenen Anspruch zu bemerken, das auch zuzulassen und sagen, ja, das gibt es offensichtlich und ich arbeite daran, dass es besser wird. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich nie zur Perfektion kommen und das auch anderen so zuzugestehen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Dritte. Dann würde ich noch ganz, ganz intensiven Wert drauf legen, zu sagen, Verhaltensmuster sind wichtiger als Inhalte. Mhm. Es gibt ja öfter mal die Redensart von Culture Eats Strategy. Den hört man ganz oft.
Eats Strategy.
Ja. den kanntest du noch nicht, ist interessant. Also den hört man relativ oft, alle nicken immer. Ich glaube, dass keiner so richtig versteht, was da eigentlich hintersteckt. Ich habe den für mich auch irgendwann mal übersetzt und gesagt, du kommst mit Inhalten nicht durch, wenn du nicht eine bestimmte Kultur hast. Und wenn du bestimmte Verhaltensmuster in deiner Unternehmung hast, beispielsweise Respektlosigkeit, Misstrauen, dann kannst du Inhalte nicht transportieren. Ja. Deswegen sind Verhaltensmuster auch von deinen Leuten, von deinen Mitarbeitern, von dir selber wichtiger als Inhalte und das musst du entsprechend im Blick behalten. Aha. Und auch eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften aus meiner Sicht ist, erwünschtes Verhalten von unerwünschtem zu trennen.
Bedeutet?
Und das klar unterscheiden zu können. Und das ist keine triviale Aufgabe. Ja. Wir sind alle besser da drin, Aufgaben zu managen. Gib mir irgendwie ein Thema und ne, ich soll irgendwas organisieren. Das geht immer ganz gut. Ja. Menschen zu entwickeln ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Man wird im Grunde nicht sehr gut darauf vorbereitet. Das sind so die wesentlichen Dinge und vielleicht als letztes noch, was ich eben einmal erwähnt habe, akzeptieren, dass das Leben als Führungskraft ein Ausbalancieren von Spannungsfeldern ist. Also nicht zu glauben, es gibt ein falsch oder richtig, ein 1 oder 0, sondern du bist immer dabei, Spannungsfelder auszubalancieren. Also nimm solche Dinge wie Konsequenz versus Starrsinn versus Flexibilität versus Wankelmütigkeit. Wann wird aus Konsequenz Starrsinn? Wann wird aus Flexibilität Wankelmütigkeit? Da bist du immer in einem.
Das ist immer eine Balance, ne? Mhm.
Und das, was gestern richtig war, kann morgen das Falsche sein. Das ist halt etwas, wo du
immer schmaler Grad, ne?
Ständig im schmalen Grad bist. Das sind so für mich die wesentlichen Themen.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also, was Menschenführung und so etwas betrifft, ich habe mir eigentlich, also ich glaube, dass ich da ein gewisses Talent dazu habe, aber du musst auch schauen, dass du dich ein bisschen damit beschäftigst, ne? Also das, wie ich es auch mal in dem Podcast mit Bernd Vogel gesagt habe, dass du wirklich Leadership als Kernkompetenz begreifst, ne? Und nicht als irgendwie so eine komplementäre Sache, die da als Experte halt eben auch nochmal mache ich halt eben auch noch so ein bisschen Führung. Das ist wirklich ein zentrales Element Führung, finde ich. Und man muss sich einfach damit beschäftigen. Und zur Entwicklung der Mitarbeiter, wie du auch eben gesagt hast, finde ich, gehört genau das dazu, eben auch zu sagen, was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Ja. Und das auch klar, also den Mut zu haben, das auch klar auszudrücken. Und wie du, das hast du auch gerade im Prinzip angesprochen, man soll nicht glauben, dass man alles richtig macht. Und wenn man Fehler macht, wird man natürlich auch kritisiert. Man ist eben angreifbar, ja. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, so jetzt stelle ich mich auf das Podest, ich bin nicht der Leader. Ja, dann werde ich natürlich auch von jedem gesehen, ja. Ich verschwinde nicht mehr in der Masse und demzufolge werde ich auch nolens, volens, wird es Angriffe und Kritik und so weiter geben. Es werden auch nicht immer alle zufrieden sein. Und da muss ich dann auch das Format haben, da entsprechend dem auch entgegenzutreten und bei meinem Kurs, mal beim Kurs zu bleiben. Oder auf der anderen Seite auch, wie du sagst, flexibel zu sein und offen zu sein für Sachen, die vielleicht aus der Belegschaft kommen, die einfach besser sind als das, was man selbst im Kopf hatte. Ja, gehört auch ein Stück weit Größe dazu.
Ja, wird aber honoriert.
Wird honoriert, ja.
In aller Regel, ne? Wenn man das schafft, das hinzukriegen, wird das honoriert. Es gibt auch ein interessantes Buch, heißt Leadership Challenge. Da wird über viele Jahre gefragt worden, was eigentlich die wichtigste Kompetenz einer Führungskraft ist. Und immer wieder ist Ehrlichkeit ganz weit oben.
Ja, klar.
Klar. Und dass das tatsächlich das ist, was von den Mitarbeitern, also gibt es natürlich Kompetenz und sozusagen visionäres Managen sind natürlich andere Dinge, inspirierend zu sein, sind Dinge, die dann folgen, aber mit weitem Abstand vorne ist immer wieder das Thema Ehrlichkeit.
Ja, klar, bin ich auch immer dafür gewesen, muss die Dinge beim Namen nennen, denn egal wie ich versuche, Sachen zu beschönigen oder zu verkaufen. Ja, will auch nicht mehr sagen, unehrlich zu sein, ja, aber einfach nicht klar, glasklar auch zu sein, ja, und die unschönen Dinge einfach auch zu benennen. Die Mitarbeiter merken es sowieso. Ja, also sie sind ja nicht doof, ja. Und die Problematik ist, du verlierst dann immer mehr auch das Commitment und kriegst dann ja, im schlimmsten Falle kriegst du dann Leute, die vielleicht da sind, aber die schon längst in der inneren Kündigung gelandet sind und sagen, komm hier, zieh ich jetzt noch durch, 10 Jahre bis zur Rente oder was auch immer. Da gibt es, man macht sich auch keinen Begriff, wie wandelavers die Menschen sind, ja. Das, also es muss bei vielen, vielen Menschen in den Organisationen schon wirklich sehr, 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 sehr dick kommen, bevor die mal sagen, so, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, ich habe die Nase voll, ich suche mir was anderes. Das ist eigentlich, da habe ich immer sehr gewundert. Ist aber so, weil der Mensch auch wiederum in der Regel so gestrickt ist, ne? Wenig Risiko. Vorletzte Frage, die ich noch an dich hätte, Martin, wenn ich jetzt KMU-Geschäftsführer bin, Unternehmer, an die ich mich ja mit meinem Podcast richte und ich bin jetzt in der Situation, will jetzt auf die nächste Ebene, ne? Sei es in Richtung Umsatz oder auch Kultur oder organisatorisch, ja, ich will einfach den nächsten Schritt machen, weil ich muss irgendwie, ne? Ich merke das. Was würdest du denn, welche Ratschläge hast du denn da aus deiner Erfahrung, wenn ich jetzt in dieser Situation bin, was gibt's da für konkrete Tipps? Was sollte ich in so einer Situation beherzigen? Worüber soll ich nachdenken?
Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, weil ich glaube, wir reden über 20.000 Unternehmen oder sowas, die alle für sich recht unterschiedliche Situationen haben.
Ja.
Ich glaube, das Erste, was passieren muss, also ich erlebe im Moment so eine gewisse Starre bei vielen Unternehmen, so irgendwie, ich weiß nicht ein noch aus, komme nicht so richtig ins Handeln. Ich glaube, das Erste ist für einige zu sagen, ich muss zu einer Haltung kommen, indem ich die zunehmende Komplexität als Herausforderung anerkenne. Viele warten, glaube ich, im Moment darauf, dass es irgendwie einfacher wird in Zukunft. Also ich bin ja schon eine Weile dabei, ich habe nicht erlebt, dass es einfacher geworden ist. Die Anforderung, die, also ich glaube, die Anforderung, die auf Geschäftsführer von kleinen mittelständischen Unternehmen lasten, die sind drastisch gestiegen in den letzten 20 Jahren, ohne dass sie dabei irgendwie nennenswerte Hilfe gehabt hätten an irgendeiner Form oder an irgendeiner Stelle. Das ist einfach so. Das wird aber auch nicht anders werden. Also man kann jetzt nicht darauf warten, dass es anders wird, sondern man muss letzten Endes versuchen, irgendwie ins Handeln zu kommen, aus dieser Situation heraus, mit diesen Dingen entsprechend umzugehen. Das ist erstmal die Haltung, ne? Wir alle wissen, Wachstum geht nicht, wenn ich mich sperre. Geht nicht, wenn ich irgendwie das, was passiert, ablehne. Dann kann ich daran nicht wachsen. Sondern das kann nur funktionieren, indem ich sage, so ist die Welt und die Veränderung findet bei mir statt. Das ist, glaube ich, das Erste, was passieren muss. Denn das Zweite, was wir eben schon hatten, Führung wirklich als Aufgabe verstehen und begreifen. Und dazu gehört auch, sich um die eigene Entwicklung zu kümmern. Das habt ihr im Podcast Folge 22 auch ganz schön skizziert, wie sich so ein Geschäftsführer eigentlich ein Netz schafft und ein System schafft, in dem es um ihn selber geht und um seine Entwicklung und sich darum zu kümmern, um seine Gesundheit sich zu kümmern, seine Resilienz, seine Lernfähigkeit, seine Zukunftsfähigkeit. Dann entsprechend kennenzulernen und zu verstehen, sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, die wahrscheinlich vor 20 Jahren eben überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. In dem Maß, wie sie das heute darstellen, weil die Mitarbeiter natürlich auch ganz andere Ansprüche haben. Das ganze Thema Qualifikation verankern im Unternehmen der Mitarbeiter ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt, der gar nicht so sehr, also wir gucken bei Know-how oder bei fachlicher Qualifikation immer auf Wissen. Wir wissen aber alle, dass wir uns innerhalb von wenigen Tagen mit sehr viel Wissen aufladen können. Uns methodisch weiterzuentwickeln, unsere Verhaltensweisen weiterzuentwickeln, ist ein viel anstrengenderer Prozess, der kontinuierlich gestaltet werden muss. Und das ist einfach eine Aufgabe, die herbeigeführt werden muss. Wenn man jetzt etwas konkreter auf die aktuelle Situation guckt, glaube ich, dass viele ein Thema eben auch in der IT haben, das auch nicht sehr intensiv angegangen wird zurzeit, was aber ein Riesenproblem bringt, weil die Veränderungsfähigkeit eines Unternehmens ist im Grunde determiniert durch die Veränderungsfähigkeit der IT. Das heißt, wenn ich mit meiner IT nicht weiterkomme, werde ich nichts von den Anforderungen, die gerade im Raum stehen, irgendwie bewältigen können. Und ich werde auch nichts von dem, was an Potenzialen, das ist vielleicht die zweite Sicht, also eher auf die Potenziale gucken, nicht irgendwie nur immer auf den Ballast, der da irgendwie entsteht. Ich werde nichts von diesen Potenzialen, nutzen können. Und vielleicht ist das, bevor ich alles das tue, was ich gerade beschrieben habe, der erste praktische und ganz konkrete Schritt, sich um die IT zu kümmern und dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen wieder handlungsfähig wird. Weil wenn ich alles das, was ich vorhin beschrieben habe, mache und habe aber keine handlungsfähige IT, dann hat mir das alles überhaupt gar nichts genützt. Und das kann ich auch parallelisieren, solche Dinge. Und manchmal ist so ein IT-Sanierungsprojekt, das habe ich auch als, das ist vielleicht nochmal ganz wichtige Erfahrung. Ein IT-Sanierungsprozess und Projekt ist nicht nur, da kommt nicht nur eine heile IT bei raus, wenn es gut gemacht wird, sondern ist auch ein Unternehmensentwicklungsprojekt, in dem Leute bestimmte Verhaltensweisen lernen können, in dem sich Organisationen weiterentwickeln können und in dem sozusagen auch ein neuer Geist irgendwie im Unternehmen entsteht. Und eine Sache, die es auch mit sich bringt, ist, den Leuten macht die Arbeiten wieder Spaß. Ich glaube, wir haben beide in Kontexten gearbeitet, wo IT nicht funktioniert und wissen, was das für ein Driss ist. Und ich habe zum Glück öfter mal herstellen können, wie es ist, mit einer IT zu arbeiten, die funktioniert, wo du irgendwie weiterentwicklungsfähig bist. Und das sind andere Unternehmen.
Ja.
Das kann halt der Schlüssel dazu sein, dass du sozusagen aus dieser Starre wieder in einen, ich kann das Schicksal meines Unternehmens gestalten, Modus kommst und das entsprechend wieder auf die Gleise kriegst.
Ja, und insbesondere, weil der heute, Business ist ja IT, ne? Ich meine, die ganzen Prozesse sind ja in der Regel IT unterstützt. Teilweise ist der Prozess die IT, also ist in der IT, ist gar kein manueller Prozess mehr. Insbesondere natürlich auch in den Kontexten, wo du ganz intensive Erfahrungen gemacht hast. Das sind ja technologiegetriebene Unternehmen. Und vor dem Hintergrund schon auf jeden Fall ein spannender Punkt. Kommen wir zum letzten Punkt. Du bist Interim Manager, du hast wahnsinnige Erfahrung, sehr erfolgreich in deinen Unternehmungen gewesen, kannst das jetzt weitergeben in deiner Rolle als Interim Manager. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und ich muss interimistisch etwas tun, bis ich eine entsprechende Managementstelle wieder mittel- bis langfristig besetzen kann, wie erreiche ich dich denn am besten?
Vielleicht noch die Ergänzung, oder ich habe eine Transformation vor. Weil
Oder ich
das
habe eine
ist,
Transformation vor.
ja, weil das ist, glaube ich, das Wesen von Interim Management ist wirklich, wir kommen, um zu gehen,
Ja, genau.
weil wir sozusagen Transformation können, nicht unbedingt irgendwie Bestandsführung, aber Transformation können. Man erreicht mich auf LinkedIn. Ich habe auch eine eigene Webseite, die heißt leading-digital.de.
Oh, wunderbar.
Da kann man mich auch irgendwie kontaktieren, aber ich glaube, der mittlerweile übliche Weg ist einfach das LinkedIn-Profil, sich ganz
Super.
einfach mit aufzurufen.
Also, wenn ihr da draußen eine Transformation vor der Brust habt und ihr wisst noch nicht, wie ihr das angehen wollt und mit wem, gerne den Martin Meister kontaktieren auf LinkedIn beziehungsweise über leading-digital.de. Richtig, Martin?
Sehr
Sehr,
richtig.
sehr schön. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, Martin. Ja, vor 35 Jahren warst du Teil meiner ersten Leadership-Erfahrungen. Wusste noch damals gar nicht richtig. Ich habe das auch irgendwie so aus der Hüfte raus gemacht. So. Aber auch ein bisschen eine Inspiration für mich damals, wo ich gemerkt habe, auch das macht mir doch schon Spaß. Da will ich gerne weiter was tun. Und wir sind heute immer noch in Kontakt, was auch sehr, sehr schön ist und können uns heute auf diese Art und Weise miteinander austauschen, unsere Erfahrungen teilen. Deswegen ganz herzlich herzlichen Dank dir dafür. Ich habe heute auch wieder sehr, sehr viel gelernt. Super, super spannend. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für deine weiteren Unternehmungen und bis bald.
Von meiner Seite auch vielen Dank. War wie immer total inspirierend, mit dir zu sprechen.
Danke.